Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Merkst dann, dass du von Vibrationsstufe 1 gehst du zur 2, gehst du zur 3. Du brauchst immer mehr. Also diese Nervenenden stumpfen dadurch ab. Deswegen dieser sehr reißerische Begriff Dead Vagina Syndrome.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hinter den Laken. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute einen ganz special Guest dabei. Hi Katharina.
Hallihallo.
Hi. Du, ich würde sagen, ich schmeiß dich direkt in deinen Quickie. Bist du bereit?
Ja, let's go. Ich hatte lange keinen Quickie mehr. Los.
Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe?
Sex, denke ich, ja.
Bist du eher laut oder leise?
Eher laut.
Bist du eher dominant oder devot?
Im oder außerhalb des Bettes?
Fangen wir mal im Bett an.
Also hinter den Laken bin ich, glaube ich, lieber, devot vielleicht dich, aber so genüsslich. Ja.
Okay, das gefällt mir. Spielzeug, top oder flop?
Das kommt ganz drauf an. Aber eher weglassen eigentlich.
Immer wieder Neues oder never change a running system?
Immer wieder Neues. Und ja, beides. Oldie but Goldie, aber auch immer, immer Neugierde und immer Spielfreude.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du mit Partnern über deine sexuellen Wünsche?
10.
Nice. Sexting, top oder flop?
Da bin ich einfach ganz schlecht drin. Finde ich schon top, aber ich bin ein Flop.
Geil, okay. Hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig?
Jein.
Mhm. Vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf zu sprechen. Das klingt spannend. Wie wichtig ist dir Sex in einer Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10?
9.
Mhm. Und letzte Frage. Sex mit oder ohne Socken?
Wenn die Heizung an ist, ohne. Wenn es eher kalt ist, mit.
Finde ich eine sehr perfekte Antwort. Vielen lieben Dank. Das war dein Quickie.
Dankeschön.
Und wenn du magst, dann stell dich uns doch gerne einmal vor, dass wir wissen, wer da vorm Mikro sitzt.
Also mein Name ist Katharina. Darf ich direkt was sagen zu diesem Sockenthema, was die meisten nämlich gar nicht so wissen, woher das eigentlich kommt?
Oh, schieß los.
Es ist ja immer so dieser Witz, dass die Männer die Socken nicht ausziehen und die Männer diese Tennissockenbilder, ne, beim Sex dann irgendwie so aufkloppen. Ja. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, dass der weibliche Organismus oder der weibliche Körper Socken tragen sollte, weil wir zu kalten Extremitäten neigen. Und wenn die Füße kalt sind, haben wir schwerer einen Orgasmus.
Oh mein Gott.
Das heißt, Frauen Socken an, dann kommt ihr leichter.
Wow, okay, krass. Ein guter Punkt.
Quickie
okay,
knowledge to go.
Ja, aber ehrlich.
Na gut, abgesehen davon, genau, mein Name ist Katharina und ich bin die Hälfte sozusagen, die bessere, die schlechtere oder die gleichgestellte Hälfte der Liebelei. Und ich treibe seit 9 Jahren jetzt fast schon gemeinsam mit meinem Liebsten, mit meinem Lebens-, Liebes- und Arbeitspartner, ja, die Liebelei. Und wir widmen uns allem, was Liebe ist, Liebe und Lust, Lust und Sexualität, Natürlichkeit, Humor und Genuss. Und haben dafür einen Online-Shop mit verschiedenen diversen, sehr schönen Produkten aus Edelstein. Wir bieten diverse Workshops an und Retreats zum Thema Partnerschaft und Selbstliebe für Frauen und Sexualität. Und basteln auch gerade an einem erotischen Hotel in Berlin.
Oh mein Gott, okay, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Mir fallen jetzt direkt diese Hotels in Japan ein, wo du auch so fancy designte Räume hast für jegliche Fantasien und so weiter. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was sich denn da hier in Deutschland entwickeln wird. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen die Eckdaten abklären. Einmal, wie alt bist du und wo findet man dich bzw. Liebelei?
Also ich bin 35 Jahre. Wir leben in Berlin erstmal. Mhm. Wir haben auch in Berlin tatsächlich einen kleinen Laden seit 2 Jahren jetzt. Sind sogar also offline auch zu erreichen. In der Grevestraße 12 in Berlin-Kreuzberg. Und haben einen Online-Präsenz mit liebelei.co. Es gibt auch einen Instagram-Account liebelei.reloaded. Man hört an diesem Namen schon, dass wir bereits 5-mal tatsächlich gesperrt worden sind, weswegen da die Motivation nicht mehr ganz so hoch ist, muss ich gestehen. Oh. Das heißt, wer wirklich informiert sein möchte und zuckersüße E-Mails oder Updates von uns haben möchte, gerne in den Newsletter eintragen. Und ich sag immer, ich schreibe jeden zweiten Eisprung eine E-Mail. Also
ist nicht so viel. Sehr, sehr schön Terminkalender. Für euch da draußen, ihr kriegt natürlich alle Links und so weiter unten in der Folgenbeschreibung. Also schaut da gerne einfach mal rein, dann findet ihr Liebelei überall ganz, ganz schnell. Dich würde ich gerne noch fragen, wie viele Sexualpartner du denn bis jetzt in deinem Leben hattest?
Ja, diese Frage droppedest du schon davor gerade noch offline. Ich habe bis zu einem gewissen Alter tatsächlich eine Liste geführt. Ich erinnere mich daran. Ich hatte auch als Jugendliche, Spätjugendliche, eine Liste mit Küssen. Das fing damit eigentlich an. Ich hatte eine Liste, wen ich geküsst habe. Das ist, und die gibt's irgendwo auch noch. Die habe ich irgendwo noch in meiner Erinnerungskiste. Und Sexualpartner. Ich habe das irgendwann nochmal gezählt. Also irgendwas im 20er-Bereich ist das.
Okay.
Ich bin ja jetzt seit guten 9 Jahren, fast 9,5 Jahre jetzt in Beziehung mit Ferdinand, also mit meinem Liebsten. Mhm. Und wir haben auch eine Art offene Beziehung, aber das ist nicht darauf großartig ausgelegt. Das heißt, also in den letzten 9 Jahren, kann ich dir sagen, hatte ich 3 Sexualpartner.
Ah, okay. Das ist natürlich auch nochmal spannend. Das gehört nämlich auch zu den Eckfragen, ne? Also wie bist du gerade verbandelt und wie bist du gerade sexuell aktiv? Das heißt, ihr habt eine offene Beziehung, aber jetzt keine, wo man jedes Wochenende jemand Neues datet oder, ne? Also da bin ich gespannt, wie ihr das Konstrukt führt sozusagen.
Ja.
Und habt ihr die von Anfang an offen gehabt oder habt ihr die irgendwann geöffnet, die Beziehung?
Also als wir uns kennengelernt haben, wollte Ferdinand damals gerne eine offene Beziehung führen und ich hatte damals schon eine Erfahrung in dem Bereich und es fing vor 9 Jahren an, gerade so in zu werden, auch in Berlin. Das war davor noch nicht so ein Riesenthema, es fing gerade so an, trendig zu werden und meine vorherige Erfahrung damals war, nicht cool, das war super anstrengend, habe ich so empfunden. Und ich habe damals zu Ferdinand gesagt, okay, pass auf, habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich schließe das nicht generell aus, aber für mich war damals wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir erst eine stabile Grundlage haben, ein Fundament unserer Liebe und Verantwortlichkeit haben, um es dann darauf zu öffnen, wo auch eine Kommunikationsstruktur existiert zwischen uns und wo wir auch schon ein paar Sachen durchgemacht haben und nicht gleich als Erster, zum Beispiel, ne, bei vielen oder bei manchen läuft das ja dann so, irgendwie wird's unangenehm und dann zack, ins nächste Bett gehüpft. Wenn auch nur für kurz, aber also einfach so auch als Coping-Mechanism das auszuschließen.
Okay, finde ich sehr sinnvoll. Nach wie vielen Jahren habt ihr dann geöffnet?
Viele eigentlich tatsächlich. Und das war dann gar nicht mehr darauf. Also ich habe in den Jahren dazwischen meinen Ex-Files nochmal so ein bisschen rumgewurschtelt. Dieses kleine Recycling, was dann da manchmal so passiert. Und ich sag immer, Recycling ist im Beziehungskontext eigentlich nie ein Upcycling. Und da habe hier und da nochmal so eine Ex-Liebelei oder eine Ex-Partnerschaft geknutscht. Das hat's vorher schon gegeben. Auch außerhalb der Ex-Kiste fällt mir gerade ein, aber wirklich praktisch sexuellen Kontakt war nach 5 Jahren, glaube ich.
Okay, also schon mit ordentlich.
Und es ist bei uns so, dass wir sagen gar nicht, wir sind in einer offenen Beziehung oder wir sind in einer Poly-Beziehung, sondern wir sind in einer Beziehung, da wir anerkennen, dass sexuelle und sogar auch amoröse Gefühle anderen Menschen gegenüber entstehen können und dass, wenn das passiert, wir darüber sprechen und dann auch gemeinsam austarieren. Ist das gerade cool? Ist das nicht cool? Was ist das für eine Person? Was sind da gerade die Motivationslagen? Worum geht es eigentlich? Das klingt jetzt wahnsinnig unsexy, aber einfach für ein, ja, in einer Liebesbeziehung eben auch in der Verantwortung für den anderen und auch für sich selbst zu hinterfragen, halte ich es für uns zumindest für essentiell. Und ich hab auch ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren. Ich habe das Kamasutra neu geschrieben, da gibt es auch einen Artikel oder ein Kapitel zur Polyamorie. Und da sage ich auch, das ist im Grunde, kann es fast zu einem Halbtagsjob auch werden, eine polyamoröse, wirklich, wie heißt das, wie sagen wir das heute, eine ethical polyamorous relationship. Mhm. Das ist nicht von Pappe. Da gehört so viel Kommunikationsskill dazu und auch Zeit und Energie, die reingesteckt werden möchte. Je nachdem, wie man sie führt. Ne? Es gibt ja auch Paare, die sagen, wir sind offen und wir schlafen mit anderen, aber wir erzählen uns nichts darüber, damit das Kopfkino auch gar nicht erst angehen kann. Also da gibt es ja so viele verschiedene Modelle. Bei uns ist es eher Wissen ist Liebe, Macht, keine Ahnung, wie auch immer. Ja. Und so führen wir praktisch diese offene Beziehung. Dass, wenn was passiert, dann kann das sein. Und gleichzeitig haben wir unterschiedliche Wünsche, was das angeht. Ich zum Beispiel, Sexualität ohne Liebe und Zuneigung macht bei mir nicht so wahnsinnig viel. Ich habe vor ein paar Jahren, als dieser Begriff demisexuell auftauchte, glaube ich, trifft da auf jeden Fall schon gut in diese Ecke auch rein. Was ich ja auch total mit meiner Arbeit verbinde und auch letzten Endes unterrichte oder dazu auch ermutige. Darüber können wir nachher auch nochmal länger sprechen, warum.
Unbedingt.
Und Fernand glaube ich eher auf so kurze intermezzoische Treffen aus wäre, ohne große Gefühle, weswegen das bei mir halt zwei Männer gewesen sind in diesen letzten 4 Jahren. Wo es auch immer mit Gefühl dann auch war und auch über eine gewisse Zeit. Den ersten habe ich über 3 Jahre immer mal wieder getroffen, dann wieder wehgetan, dann eine Zeit lang nicht mehr gesehen, dann nochmal angefangen und nach dem dritten Strike war dann so Game over, okay. Ja. 3 und aus. Und dann kam der Smart. Nächste und das ging auch ein Jahr so.
Okay, also definitiv für dich eine Verbindung wichtig. Ja. Du hast gerade schon demisexuell gesagt. Ich frage auch immer die Identität und Sexualität ab. Das heißt, demisexuell, wie hast du Männer, Frauen, Non-Binary-Präferenzen?
Also ich lebe meine Sexualität auf jeden Fall heterosexuell aus. Ich wäre extrem offen und interessiert an Frauen. Ich habe auch diese Unterhaltung mit anderen Freundinnen in meinem Alter, so nach dem Motto, keine Ahnung, irgendwie sind wir so groß geworden, dass das gar nicht so auf dem Tablett drauf stand. Aber das mischte ich gerade immer mehr rein. Ich war neulich auf einer Feier und dann wurde ich von 2 Frauen zu sich nach Hause eingeladen. Und ich fand das wahnsinnig spannend und schön und sehr aufregend. Es war gerade nicht der Abend dafür, aber da, mal schauen, was die Zukunft da noch bereithält.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja vielleicht noch Abenteuer vor dir. Sehr schön. Und Identität, identifizierst du dich als Cis-Frau?
Ja.
Okay. Gut, dann lass mich nochmal überlegen, bevor wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Kannst du dich erinnern, wann du dein erstes Mal hattest, wie alt du warst?
Meinen ersten Sex mit einer anderen Person?
Mhm.
Ja, das ist einer der, warum ich glaube auch meine Arbeit, nee, das stimmt so nicht, aber warum ich glaube ich auch, also ich unterrichte, oder was heißt ich unterrichte, ich lehre oder spreche ja sehr viel über Sex aus Selbstermächtigung heraus, aus weiblicher Selbstermächtigung heraus. Und mein erstes Mal war das komplette Gegenteil eigentlich davon. Und ich halte das aber im Nachhinein als eine sehr wichtige Erfahrung auch, weil ich mich dadurch besser positionieren kann. Also mein erstes Mal war mit 14, Ende 14 irgendwie so. Und ich habe das damals schon als sehr spät empfunden.
Oha.
Also es war irgendwie so ab 11, 12 war das ja immer so Thema. Und Sex damals, also ne, genau, ich bin 35, bin 1990 geboren, dann war das 2004 noch. Und das ist keine Zeit der Aufklärung gewesen, keine Zeit von Empowerment, etc. pp. Sondern Sex zu haben war einfach was Erwachsenes und was sehr Cooles. Und das waren die coolen Kinder und die erwachsenen Kinder praktisch, die das gemacht haben. Und das hatte auch was mit Showing Off zu tun. oder ja, mit Profilierung. Und ich habe das mit 14, Ende 14 damals fast schon als spät empfunden, weiß ich. Es gab irgendjemand, eine andere, die hatte mit 13 Sex und das war dann praktisch the cool kid. Und auch sie war dann praktisch begehrt und ne, all das, was da zugeschrieben wird.
Das ist so absurd, ne?
Und mein erstes Mal ist glaube ich, auch deswegen entstanden. Ich war damals, hatte ich eigentlich schon meinen ersten festen Freund kennengelernt davor, was danach kam. Der war aber 9 Jahre älter als ich. Das heißt, ich war 14 und der war 23. Und der hat dann deswegen mich geghostet ab irgendeinem Moment. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber der war dann einfach nicht mehr da. Und dann lernte ich diesen anderen Menschen kennen. Eigentlich überhaupt nicht mein Typ und absolut nicht, ja. Und es sah dann so aus, und dass ich nach einer Woche oder was mit dem geschlafen habe und er lebte am, also ich bin in Dresden geboren, er lebte am Rand im Dorf bei Dresden, war gerade nicht berufstätig und wir guckten immer Horrorfilme und zwischendrin fickten wir. Und einen anderen Begriff kann ich dafür gar nicht verwenden.
Oh.
Und das ging so 2 Monate, 2,5 Monate, dann war das vorbei. Und dann kam ich tatsächlich mit meinem ersten festen Freund zusammen. Das passierte dann doch. Wir haben ein paar Jahre, musste ich tatsächlich seinen Eltern auch erzählen, dass ich älter wäre. Das war auch eine Nummer.
Mhm.
Aber das war eine sehr, sehr schöne Beziehung. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für meine Sexualität, weil ich weiß gar nicht, woraus das entstanden ist. Aber wir haben eine wahnsinnig freie Sexualität damals gelebt und eine sehr spielerische. Also wir haben damals echt alles miteinander ausprobiert. Wir waren so, also ich war 15, dann waren wir 3 Jahre zusammen. Und wir haben damals schon den Latexanzug ausprobiert und diese ganzen und diese Spielereien, die es damals, die in den Magazinen standen mit den Eiswürfeln und der Schokolade und dem Pipapopapa. Ich war damals tatsächlich auch in der Zeit schon das erste Mal auf einer Sexparty ohne ihn. Das war auch ein Thema. Okay. Aber ja, es war sehr, eine sehr spielerische und offene Zeit irgendwie auch.
Ja, okay. Bevor wir zum nächsten Teil übergehen, wo wir dich ja optisch beschrieben bekommen, eine kurze Frage, weil das ist ja auch ein Thema, was auch heute viel diskutiert wird, wenn es um so große Altersunterschiede geht.
Ja, gerne.
Wie hast du das denn so empfunden und wie stehst du da heute zu?
Mhm. Ich finde die Diskussion unfassbar wichtig, die wir heute dazu führen und wie wir das betrachten. Mir fallen tatsächlich auch solche Sprüche ein, die wir eigentlich nicht mehr dafür gelten lassen.
Aha.
Ich weiß nicht, ob die einfach noch so in mir drinne sind, aber es ist so ein, wie ich war auch wirklich sehr...
Okay, es klingelt schon in den Ohren.
Ja, genau. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich gucke da heute drauf und finde das immer noch total fein. Ich empfinde es immer noch als extrem passend für mich, auch für ihn. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Beziehung und ich bin dafür sehr dankbar. Und die war auf Augenhöhe und die war absolut liebevoll und spielerisch und der hat auch ganz viel mit meinen Freundeskreisen abgehangen. Also, ja.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ich habe auf jeden Fall auch ein Daddy-Issue-Thema drinne. Das weiß ich auch, das habe ich gut auch behandelt. Ich glaube nie, dass wir riesig irgendwann wirklich fertig damit sind. Aber Fernand zum Beispiel ist jetzt 2 Jahre älter als ich. Aber davor, die Männer waren eigentlich immer ein gutes, deutliches Stück älter als ich.
Ja, okay. Super spannend, Daddy-Issue, würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn du fein bist, weil ich habe natürlich auch ein bisschen nach dir recherchiert und schon mal geguckt, was so deine Themen sind und ich habe auf deinem Podcast, da habe ich irgendwo eine Beschreibung mit irgendeiner Session zu Ödipus-Komplex und so weiter und so fort und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, wenn man sich zum Beispiel mal Pornoseiten anschaut, ne, wo praktisch jedes dritte Video irgendwelche Stepdaughters sind, das ist ja was in unseren Breitengraden anscheinend sehr verbreitet ist und wer weiß, vielleicht hast du da einfach nochmal ein paar Insights, wie du da mit gelebt hast, aber ich würde das jetzt erstmal nach hinten schieben und dich fragen, sag mal, wie sehen denn deine Genitalien aus?
Möchtest du meine Brüste dazu mit einbeziehen, oder?
Ja, gerne.
Also meine Brüste kann man, ich weiß gar nicht, ob auf dem aktuellen Instagram-Profil zensiert tatsächlich noch irgendwo sehen. Ich habe, glaube ich, eine 85B. Ich habe ganz, ganz viele Jahre keine Unterwäsche getragen und fange jetzt gerade erst wieder an, weil mit 35 leider tatsächlich die Schwerkraft langsam etwas zieht. Aber ich habe bestimmt 8, 9 Jahre echt keine Unterwäsche getragen, also weder oben noch unten.
Ah ja, krass.
Und das als sehr schön und befreiend auch empfunden. Also absolute Empfehlung auch mal an der Stelle von mir, das auch mehr zu normalisieren, auch mal kein Höschen oder kein BH anzuhaben. Das ist eine sehr schöne Sache. Eine Besonderheit an meiner linken Brust, wenn wir hier in so einem explizit offenen Podcast sind, und auch für die Normalisierung dafür, mein linker Nippel ist ein sogenannter Schlupfnippel.
Mhm. Erklär mal.
Das hatte ich nicht von Anfang an, das ist bei mir gekommen, da habe ich in Weimar studiert, weiß ich noch. Also da war ich dann so, weiß ich nicht, 23, und war damals bei der Frauenärztin, nämlich ganz schockiert und habe sie gefragt, was das ist. Und wer jetzt das hört und sich auch denkt, was ist das, wie sieht das aus? Das sieht so aus oder das kann so aussehen, dass wenn mir zum Beispiel kalt wird oder ich erregt bin, mein Nippel, der hart wird, nicht nach außen steht, sondern sich nach innen zieht. Und das ist gar nicht so selten erstens übrigens, aber sieht natürlich jetzt ungewohnt und ein bisschen komisch aus. Ich habe damals auch zu der Frauenärztin gesagt, oh, das ist ja aber furchtbar, wenn ich mit irgendjemandem was habe, das sieht ja schlimm aus. Und das war noch so eine richtig schöne, so eine Ostärztin, die hat einfach gesagt, ah, da zuppeln sie einfach mal ein bisschen dran rum, wenn er nicht hinguckt. So.
Geil.
So, also das ist so eine Besonderheit an meiner linken Brust. Und meine Vulva hat Haare. Also ich bin auch komplett, ich habe sehr lange Haare auf meinem Kopf und auch viele Haare und dicke Haare und das habe ich an meinem ganzen Körper, weswegen ich vor vielen, vielen Jahren den Kampf gegen die Haare sozusagen auch aufgegeben habe.
Yes.
Und einfach wachsen lasse. Genauso in meinem Schoß, in meiner Joni, an meiner Vulva. Ich habe dunkles Haar, lockig. Und meine inneren Vulvalippen sind auch größer als die äußeren.
Ah ja.
Was auch ein großes Thema zum Beispiel, ich meine, es hat sich so viel schon getan in diesem ganzen Body-Positivity-Thema, Gott sei Dank, und auch wie halt die Vulva aussieht. Eine ganz andere Aufklärung stattgefunden, wie wir sie auch benennen. Vielleicht ist dem einen oder der anderen auch aufgefallen, dass ich Vulvalippen sage und nicht Schamlippen, weil da genau da fängt das Übel ja schon an mit dem Schamhügel und den Schamlippen. Und als ich aber ein Kind war zum Beispiel, habe ich gedacht, dass meine inneren Vulvalippen größer sind als meine äußeren, wäre ganz, 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 ganz schlimm. Ich war damals auch in einen Jungen verliebt mit 10 oder mit 11. Oh, und frag mich nicht. Und irgendwie hatte der so einen Kommentar auf den Lippen. Das ging gar nicht um mich, ne? Es ging um irgendwas anderes. Denn man hatte dann ja nur so Zugang zu so 3, 4 Pornobildern damals auf diesen ersten Fotohandys, die die Jungs dann irgendwie in die Schule schleppten. Und da nannte er das, ja, nur aufgeräumte Muschis sind schön.
Oh, wie viel das mit so einem jungen Menschen macht.
Und meinte genau das. Und das hat mich so geprägt damals. Es war ganz schlimm für mich. Und ich habe ja sehr, was heißt ja, ich habe sehr zeitig angefangen zu masturbieren als Kind. Mit 7 oder so, 6, 7. Und ich habe damals mir zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, ob ich zu viel masturbiert habe und ich meine Lippen ausgeleiert hätte. Lauter solche Überlegungen, weil es keine Aufklärung dazu gegeben hat. Und dann später festzustellen, zu lernen, ganz, ganz viele Lippen sehen so aus. Und für mich war damals auch irgendwann sehr heilsam. Ich habe vor 10 Jahren, 12 Jahren oder noch länger, keine Ahnung, irgendwann mal so ein Buch gefunden aus dem afrikanischen Sexualkunden. Und da gibt es auch so eine Typologie, wie die Genitalien aussehen, was das über den Menschen aussagt. Also du kannst auch so ein Genitallesen machen.
Ah, krass, okay.
Also das kannst du ja mit dem gesamten Körper tun, ne? WahrsagerInnen ist ja das, was sie im Grunde machen. Physiognomie, und das kannst du auch mit den Genitalien betreiben. Zumindest ist das die Idee, ist jetzt keine ausgeschriebene Wissenschaft. Da gibt es zum Beispiel auch natürlich die Form der dass die inneren Lippen größer sind als die äußeren. Und das sind sehr genüssliche, schmatzige, wollüstige Vulven, aber auch Menschen, die da dran sind. Und das fand ich irgendwie, für mich hat das Frieden gebracht.
Ja, das verstehe ich total.
Und nichtsdestotrotz, ne, also abgesehen davon, dass es so eine Aufklärung mittlerweile gegeben hat, auch mit Vulva Gallery, etc., ist es immer noch die dritthäufigste Schönheits-OP in Deutschland. Also die Vulva-Lippen, die inneren, beschneiden zu lassen. Und das ist heftig, das ist wirklich krass.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir auch hier drüber sprechen, wie viele schöne Vulven es gibt in den verschiedensten Formen und Farben. Und dass nicht das, was uns Pornos aus den 90ern gesagt haben, das einzig Wahre ist.
So. Aber auch noch die Pornos von heute. Ich meine, ich schaue wirklich gar nicht viel Porno. Das macht nicht so viel für mich, aber oder habe da auch eine ambivalente Haltung zu tatsächlich. Ja, aber wenn ich einen sehe, dann sehen die schon auch immer noch alle sehr norm- und formschön aus. Auch in den sogenannten ethischen Pornos, wie ich finde.
Ja.
Ja, also es ist ja eine Inszenierung, deswegen kann man darüber streiten. Für einen selbst kann ich, eine sehr zentrale Übung in meinen Workshops oder in meinen Retreats ist zum Beispiel auch Yoni Watching. Das ist mittlerweile relativ gängig oder auch bekannt. Wer es aber noch nicht gemacht hat, empfehle ich das total und auch eigentlich gerne einer angeleiteten Gruppe, weil wir leider dazu neigen, wenn wir das zu Hause alleine machen, uns dann doch wieder fertig zu machen. Und blöde und gemeine Gedanken uns selber gegenüber zu haben. Also in einer liebevollen angeleiteten Gruppe ist das schon eine sehr schöne Erfahrung. Oder ich habe hier auch in meinem Wohnzimmer einen Vulva-Abdruck von mir zu stehen. Auch das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die eigene Yoni wirklich mal emporzuheben, zu sagen, that's me.
Mega cool. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, wie läuft so ein Yoni-Watching ab? Also sitzen dann wirklich Vulva-Besitzer im Kreis, jeder mit dem Spiegel und eine Person leitet an?
Ja, also es gibt da auch unterschiedliche Varianten von. Es gibt auch jene, da zwei Vulva-Besitzerinnen sich die von der anderen anschauen, also dass du auch deine Yoni der anderen zeigst. Das mache ich nicht, ist aber auch eine sehr tolle Erfahrung. Bei mir weiß ich, das ist für viele schon aufregend genug. So. Und wir machen auch schon so viele andere sehr aufregende Sachen. Also wir masturbieren auch zum Beispiel auch gemeinsam als Frauen in einem Raum. Und das Yoni-Watching läuft genauso ab, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt also vorbereitende Übungen im Thema Selbstliebe und Annahme. Und dann kommt es dazu, dass wir im Kreis jeder mit einem Spiegel die Vulva sich anschauen. Und ich lenke dann praktisch auf verschiedene Sachen die Aufmerksamkeit.
Boah, mega spannend. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo Leute bestimmt am Anfang große Überwindung spüren und dann sich aber irgendwann so eine magische Stimmung im Raum ausbreitet, oder?
Ja,
Richtig schön. Du hattest vorhin Masturbation angesprochen, ganz kurz, und dass du schon recht jung angefangen hast, sage ich mal. Da fängt ja auch jeder in einem anderen Alter an.
Ja.
Sollen wir mal ein bisschen auf Masturbation zu sprechen kommen und dann vielleicht auch auf, wie man denn Kristalle da mit einbauen kann?
Mhm.
Erzähl mal, du hast das mit 7 rausgefunden, dass du dir selber Freude bereiten kannst. Wie lief das ab? Wie hast du es gemacht? Hattest du ein Lieblingskuscheltier zum Dranreiben? Oder?
Genau, das ist es. Ja. Die Geschichte ist auch relativ bekannt schon damals, weil ich habe mit der Liebelei, mit den Workshops, vor allen Dingen mit weiblicher Masturbation gestartet. Auch das hat sich ja jetzt schon sehr, sehr mit Cheeks und Fantasy und so weiter schon deutlich normalisiert. War damals aber ein krasses Tabu auch immer noch. Das heißt, ich habe sehr viel über weibliche Masturbation gesprochen, zum Beispiel auch darüber, wie das bei mir angefangen hat. Und das war tatsächlich die Plastiknase von meinem Dalmatiner-Kuscheltier.
Ah!
Weil ich tatsächlich schon auch als Kind nackt geschlafen habe. Also ich bin auch Nacktschläferin und ich bin Seitenschläferin. Gleichzeitig mag ich es aber nicht, wenn meine nackten Beine aufeinander sind. Weswegen ich heute gerne eine zweite Decke, so wie so ein Seitenschläferkissen.
Ich mag das auch.
Zwischen mir habe und habe als Kind dieses Kuscheltier zwischen die Beine gelegt, damit das eben nicht so aufeinander nackt ist, die Beine. Und wie gesagt, und dann hat die Nase da seinen Weg gefunden. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich damals schon dann geforscht habe tatsächlich, ob das ein gewisser, also ich hatte dann einen Orgasmus und dann habe ich angefangen zu forschen, ob das eine Stelle ist, die ich finden muss, damit dieses Gefühl entsteht oder ob es das Ergebnis eines Prozesses ist.
Das klingt, als wärst du das richtig wissenschaftlich angegangen. Und was war das Ergebnis dieser Forschung?
Zweiteres.
Okay. Und hattest du dann so richtig Schritte und wie
das weiß ich nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir diese Frage gestellt habe und dass ich da experimentiert habe und dass ich Fernbedienungen da sehr hilfreich fand.
Ah, mit den Ribbeln sozusagen von den Knöpfen?
Nee, irgendwie mehr so die Ecken von diesen alten Plastikfernbedienungen.
Ah ja, witzig. Ja, guck mal. So findet jeder seinen Weg, ne? Wie machst du es denn heute?
Ich mache das sehr unterschiedlich. Aber was ich mache, und das ist zum, deswegen, das ist schon immer noch ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Zwar hat sich jetzt Masturbation normalisiert oder es wurde anerkannt. Hey, wow, auch Frauen masturbieren. Juhu, surprise. Aber ganz im Gegenzug zum Beispiel, also gerade Satisfyer und Co. haben das ja auch sehr stark in die öffentliche Diskussion gebracht. Aber betont für mich einen Aspekt von Masturbation, den ich zu vernachlässigen finde. Ich meine, der ist auch okay, aber so als generell ist dieses Fastfood-Masturbieren. Also so, ich habe damals diese, als der Satisfyer rauskam und gesagt hat, Orgasmusgarantie unter 2 Minuten, habe ich gedacht, warum? Warum sollte ich einen Orgasmus unter 2 Minuten haben? Der Weg dahin ist ja auch wahnsinnig schön. Das kann ich ja dermaßen entweder mit mir alleine oder auch mit jemand anderem in die Länge ziehen, dass ich eigentlich möchte, dass es niemals aufhört. Ja, dass es so ein Gefühl ist, oh, wie schön wäre das, wenn es so für immer so wäre. Und ich habe das nicht verstanden und ich finde zum Beispiel Satisfyer und auch Vibratoren gute Mittel, wenn Menschen Orgasmus-Schwierigkeiten haben, um eine Anker-Erfahrung zu machen. Das gleiche gilt auch für Männer mit Potenzschwierigkeiten, mit, wie heißt das, mit Viagra. Mhm. Als eine Ankererfahrung, um zu merken, mein Körper ist in der Lage dazu. Aber nicht darauf hängen zu bleiben, auf diesen Krücken letzten Endes. Weil ich zum Beispiel, also Vibratoren, erstens, es gibt dieses ganz fürchterliche Wort, Dead Vagina Syndrome.
Oh, warte, das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das eben beschreibt, dass dadurch, dass wir so viel mit Vibratoren masturbieren oder eben auch mit diesen Unterdruckgeräten, immer mehr die Sensibilität aus unserer Vulva rausgeht. Und das merken wir sehr schnell relativ. Wenn du merkst dann, dass du von Vibrationsstufe 1 gehst du zur 2, gehst du zur 3. Du brauchst immer mehr. Also diese Nervenenden stumpfen dadurch ab. Deswegen dieser sehr reißerische Begriff Dead Vagina Syndrome, der ja auch nicht mal korrekt ist, weil es geht vorrangig erstmal um die Klit. Und außerdem, ich habe das sehr viel mit Frauen auch, dass sie sagen, alleine haben sie gar kein Problem, einen Orgasmus zu haben, aber mit PartnerInnen ganz, ganz schwer, weil sie sich dann auch an diese Vibrationsmuster so gewöhnen. Und machen wir uns nichts vor, keine Hand, keine Zunge, kein Penis wird jemals so vibrieren in so einem Muster wie so ein Gerät.
Ja.
Deswegen, ich finde, das sind coole Add-ons, aber wenn wir uns darauf verlassen und ich habe, wie gesagt, auch noch diese Collective Masturbation, dann reden wir auch über Masturbation. Es ist so krass, wie wenige mittlerweile ihre Hände wirklich noch verwenden. Weil das zu lange dauert, ist da die Ansage. Oder auch, weil es eklig ist. Manche oder auch viele haben tatsächlich immer noch Berührungsängste mit dem eigenen Genital an den Händen.
Ah, krass.
Ja, ja, ja. Und deswegen für mich, ich masturbiere meistens mit meinen Händen. Ich masturbiere zum Beispiel auch auf dem Bauch.
Mhm.
Ich habe als Jugendliche immer gedacht, dass die Bravo lügt mit den Mädels, die auf dem Rücken liegen und dass sie das nur machen, weil das besser aussieht.
Herrlich, ja.
Und eigentlich ist aufgrund eines Gespräches darüber auch dieser Masturbationsworkshop entstanden, weil ich vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren mit einer Freundin darüber sprach und sie sagte, ja, sie masturbiert auf dem Rücken. Ich sage, ja, ich masturbiere auf dem Bauch. Und dann war so, gibt's ja gar nicht. Und sich darüber auch auszutauschen und welche, ja, deswegen. Also ich finde das sehr profitabel auf dem Bauch und sehr viel entspannter, muss ich sagen, weil ich selber auch merke, wenn ich auf dem Rücken masturbiere, neigen ich, und ich habe das auch von vielen anderen gehört, neigen wir dazu, sehr den Po anzuspannen.
Ja.
Ja. Und dann verkrampfst du den Körper und dann wird die Atmung immer kürzer, um zu diesem Orgasmus so hinzukrampfen und zu hecheln. So. Mhm. Und auf dem Bauch empfinde ich es als wahnsinnig viel entspannter. Du kommst gar nicht in diese Versuchung. Gleichzeitig drückt dein unterer Handballen auf deine Blase drauf, was dir auch hilft, zum Orgasmus zu kommen oder schöne Gefühle zu haben, weil die Blase auf die Gehfläche drückt und die Gehfläche zur Klitoris dazugehört.
Spannend. Also einmal ein Hot-Tipp an alle da draußen, probiert's mal auf dem Bauch aus, ne?
Ja, also ich finde das wirklich supi-dupi. Und wenn ich eine richtig schöne Self-Care-Active Self-Love-Session mache, dann nehme ich halt auch gerne einen meiner Kristalldildos. Genau, also die Liebelei verkauft, wie gesagt, diese Kristalldildos aus Rosenquarz, Bergkristall und noch anderen sehr schönen Schätzen. Das hat zu dem einen eben den Grund, den ich gerade genannt habe mit den Vibratoren, dass sie halt nicht vibrieren und nicht betäuben. Zweitens, dass sie mich auch dazu bringen, dass ich mir die Zeit dafür nehme, dass ich mir auch die Zeit für mich nehme. Nicht nur, ja, das ist ja so irrwitzig. Auf der einen Seite beschweren wir uns, wenn der Sex mit dem Partner, mit der Partnerin zu kurz ist, aber schenken uns ja selber nur ganz wenig Zeit.
Oh, stimmt. Mhm.
So, und das fängt bei uns selber an. Und mit einem Kristalldildo nehme ich mir automatisch mehr Zeit. Ich bin auch kein Riesenfan zum Beispiel von Gleitgel. Abgesehen von gesundheitlichen Prämissen oder auch Menopause und Wechsel, finde ich, dass auch sehr viel mit Gleitgel vorgeprescht wird. Der Körper wird sich ready machen, wenn er bereit ist. Und auch aus eigener Erfahrung, wenn der Körper selber juicy und feucht und nass wird, dann fühlt es sich auch sehr viel besser an, weil dann meine Vagina auch wirklich bereit ist, das zu empfinden. Und deswegen Kristalldildo. Und das andere ist noch eben nichts mit Silikon oder mit Weichmachern zu verwenden, weil was ja auch häufig irgendwie so ein bisschen vergessen ist, dass die Vagina eine Schleimhauthöhle ist. Und was macht Schleimhaut?
Das absorbiert. Aufnehmen. Mhm. Das halt, als würdest
also
du es dir
alles,
in den Mund
was wir
nehmen,
da reinstecken, geht irgendwie auch so ein bisschen in den Körper rein. Und dann kann man natürlich auch energetisch noch drüber sprechen. Ne? So mit Kristallen, da werden ja verschiedene Wirkungen zugesprochen. Und für mich war das einfach, als ich vor 10 Jahren, ganz klischeehaft, aber ich glaube ja immer an Klischees, steckt immer ein Funken Wahrheit, wenn nicht sogar Weisheit drinne. Vor 10 Jahren auf meiner Selbstfindungstour in Indien ein halbes Jahr alleine reiste und damals eben Yoni-Eier kennenlernte und Kristalldildos und so diese Art von Sexualität mit mir selbst, weil es ist für mich ein riesen Gamechanger gewesen.
Voll schön. Wie lange geht dann so eine Selfcare-Session bei dir?
Also oft mindestens 1 Stunde.
Oh, nice. Magst du uns mal vielleicht so mitnehmen, so was du da denn genau machst?
Ich mache mir den Raum schön. Ich mache mir ein bisschen Duft an. Ich schaue, dass es wirklich warm ist. Am schönsten ist, wenn die Bettwäsche auch noch frisch ist. Ich mache mir schöne Musik an. Ich mache mir Kerzen an. Das ist für mich voll wichtig. Und dann meistens, also gerne, ich war gerade in der Badewanne. Jetzt haben wir leider Podcast, aber ansonsten bin ich davor gerne noch in der Badewanne. Und dann öle ich mir die Beine ein und mache praktisch noch so mein Selfcare-Programm und ja, und massiere mich selber und ich fange auch nicht an, irgendwas zu fantasieren, sondern ich gehe mehr mit der körperlichen Empfindung. Also ich sende den Fokus tatsächlich mehr auf meinen Genitalbereich und lasse auch so eine Lust erst entstehen. Also so eine Art Longing.
Das ist cool.
Das gar nicht physisch irgendwie zu triggern, sondern mehr über eine Aufmerksamkeitslenkung. So dass so ein Ding entsteht, mir selber gegenüber, fass mich an.
Ja, geil, okay.
Und das ist zum Beispiel, das finde ich sehr schön. Und dann auch in der Masturbation oder auch, also erstmal mich außen zu berühren, auch die äußeren Klitoris-Schenkel mit einzubeziehen, das machen ja auch nicht so viele. Ja, und das praktisch alles wirklich schwellen und feuchten zu lassen. Ja,
cool.
Und den Körper mit einzubeziehen und für mich vor allen Dingen eben entspannt zu bleiben und den Körper nicht anzuspannen. Ich achte auch auf meinen Atem und dann eben einfach auf meine Körpergefühle zu bleiben und kein Kopfkino anzuschmeißen von Best of the last 10 years oder keine Ahnung, Vorstellungen von der Fantasie oder etc.
Ja, sondern eher wirklich bei sich und beim Körper bleiben, ne?
Ja, und es macht's super intensiv, finde ich. Und das ist auch echt ein nachhaltiger Orgasmus dann. Und ich ätsche auch ganz viel mit mir selber, weil wie gesagt, also so Orgasmus 2 Minuten finde ich gar nicht so geil. Sondern das ist ja alles bis dahin total schön. Hui, hui.
Richtig, richtig cool. Ja, ich würde sagen, das ist auch was man, wenn man es nicht eh schon regelmäßig macht, was man jeder für sich ausprobieren kann, ne? Einfach wirklich die Stunde, anderthalb, zwei, je nachdem, wie lang es halt dauert, ne, für sich zu nehmen.
Ja, nicht zu überfordern. Ich glaube, 2 Stunden klingt manchmal auch schon so krass abschreckend. Aber 1 Stunde, liebe Leute, was hängt ihr am Handy bei Instagram oder TikTok mal locker 1 Stunde morgens im Bett rum oder in der U-Bahn? Einfach mal 1 Stunde und gucken, was passiert.
Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen in Sex mit mehr als sich selber ein, wenn du Lust hast. Magst du uns mal so ein bisschen in euer Sexleben mitnehmen und auch, wie sich das über die Jahre für dich verändert hat? Weil du hast ja schon erzählt, dass du nicht ganz so schöne und auch selbstbestimmungsfördernde Erfahrungen am Anfang hattest und sitzt jetzt hier und gibst Workshops und hast ja einen ganz anderen Blick auf Sexualität. Und das wird ja auch deine persönliche Sexualität sehr verändert haben über die Jahre, oder?
Ja, also wie gesagt, letzten Endes hatte ich vor allen Dingen mit diesem ersten Boy, dessen Nachnamen ich tatsächlich verdrängt habe. Das ist so krass, weil ich weiß alle Nachnamen noch von allen meinen GrundschulmitschülerInnen, aber von meinem ersten Sexualpartner weiß ich die Nachnamen nicht mehr. Echt verdrängt, das finde ich richtig krass. Das war ja eigentlich so die einzige schlechte Erfahrung sozusagen. Mhm. Und hatte danach eben sehr viel Glück, wie gesagt, mit meinem ersten Freund, was sehr spielerisch einfach war und was sehr lustvoll war und auch sehr zeitnehmend und auf beiderseitige Lust ausgelegt war. Also da hatte ich wirklich Glück. So im Nachhinein, wenn ich da drauf schaue, cool, cool, cool. Echt Glück gehabt. Schön. So irgendwie. Und dann bin ich, also genau, 3 Jahre, dann bin ich zum Studium und war dann Single und hatte das erste Mal in meinem Leben den ein oder anderen One-Night-Stand. Ja. Also wenn ich daran zum Beispiel zurückdenke, fallen mir jetzt keine großartigen sexuellen Erleuchtungen auf in dieser Anfang 20, um die 20 One-Night-Stand-Zeit. Da gehörte damals auch sehr viel Alkohol dazu und so Club und Und ich, da ging es, glaube ich, auch ganz, also was heißt glaube ich, das kann ich mit Sicherheit sagen, da ging es ganz viel auch um Bestätigung, bestätigt zu werden. Und das ist zum Beispiel ja auch ein großes Thema, das ich mit aufgegriffen habe. Ich glaube, auch hier ist schon sehr viel Kommunikation passiert. Aber Sexualität nicht mit Suche nach Validierung oder mit Bestätigung zu verwechseln oder das auch zu sehen, warum wir das machen oder wofür wir uns da auch teilweise hergeben oder was wir auch mit uns machen lassen. So. Deswegen ist das auch ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, meiner sexuellen Reise. Und dann habe ich mich wahnsinnig in jemanden verliebt, aber den habe ich nicht bekommen. Auch nie und nie. Und danach war ich 4 Jahre lang wieder in Beziehung mit 2 Männern am Stück. Wobei der 2. vor allen Dingen für mich auch nochmal eine sehr sexuelle Erleuchtung sozusagen war, weil da auch nochmal viel experimentiert worden ist, gerade auch mit weiblicher Lust und auch mit vaginal orgiastischer oder innerklitoraler Stimulanz und mit Dominanz. Und das war auch eine sehr wichtige und eine sehr schöne Erfahrung. Leider war die Beziehung aber auch von solchen Dynamiken geprägt und man würde sie heute toxisch nennen. Den Begriff gab es damals.
Okay, das heißt guter Sex, aber keine schöne Dynamik zwischen euch.
Das hat uns auch total zusammengehalten, auch so dieses ganze Drama hoch und runter. Ne? Ich sag auch heute, ich arbeite ja auch als Paartherapeut, fast nichts hält so gut wie so eine Dramadynamik. Das ist wie Pattex. Also, weil alles so intensiv ist, das Tief und das Hoch. Und das lässt einen so aneinander kleben, ist unfassbar. Und dann kommt da häufig auch noch ganz hervorragender Sex dazu.
Schwierig.
Und das ging dann damals aber in die Brüche auch sehr, sehr, sehr furchtbar. Ich habe dann eine Autoimmunerkrankung damals bekommen und ich glaube, das kam auch ganz dolle aus dieser Beziehung heraus, weil mein System so gestresst gewesen ist. Und dann ging das zu Ende und danach habe ich tatsächlich gesagt, okay, gut, ich war eigentlich nie wirklich Single. Nicht lange, nicht wirklich. Und es ging immer so viel auch um den männlichen Blick, das habe ich damals auch schon erkannt. Und immer so dieses, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann wurde das gleich so geprüft auf, könnte das jemand sein, mit dem ich was habe und so weiter und so fort. Da war ich 23, 24 irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay gut, ich gehe jetzt ins Zölibat.
Ah, spannend.
Aber warte mal, erstmal habe ich gesagt, ich bin Single, dann hatte ich nochmal, da hatte ich nochmal so ein paar One-Night-Stands oder nochmal so Kurzerfahrungen und Liebeleien. In Weimar habe ich dann damals studiert. Da waren auch wirklich sehr schöne Erfahrungen dabei, die waren auch wirklich bereichernd. Und dann bin ich nach Indien und habe gesagt, okay, gut, und jetzt gar keine Männer. Nichts. Zölibat raus.
Wie lange?
Es waren dann 8 Monate oder sowas.
Ah ja, okay.
Also ich habe damals gesagt, ich möchte dann nur mit jemandem schlafen, der es für mich wert ist.
Ja.
Nicht mit irgendjemandem. Und seitdem halte ich es eigentlich so.
Geil, okay. Wie haben sich für dich die 8 Monate angefühlt? Also das komplette Zölibat sozusagen?
Easy as pie.
Ah.
Easy as pie. Ich hatte eine kurze Versuchung. Also erstens habe ich ja trotzdem mit mir selber Sex gehabt. Es haben mich dann manche gefragt, ja, masturbiert habe ich. Mir ging es vor allen Dingen halt auch um diese, aus dieser Abhängigkeit oder diesem Fokus herauszutreten und wirklich mal mich um mich selber zu kümmern und mir diese Aufmerksamkeit zu schenken, was wirklich das war lebensverändernd für mich und ich zehre da heute noch von. Und ich stünde auch nicht hier, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Und ich war damals aber einmal kurz in Versuchung in Rishikesh, da lernte ich einen Guru kennen und der nannte sich Gott Dieu.
Aha.
Also einmal der englische Gott und einmal der französische Gott und sagte auch über sich selber, er ist the most enlightened guru of all times.
Okay.
Und der hatte dann irgendwie so eine Flitzpiep, also so einen Flitz auf mich. Und das hat mich kurz gereizt, nur wegen des Namens, einmal mit Gott.
Einmal kurz Sex mit Gott haben.
Ja, genau. Also den habe ich einmal geküsst, muss ich gestehen. Aber das war dann auch wieder vorbei.
Herrlich.
Es war einfach zu gut für die Story und so. Herrlich. Keine Ahnung.
Das Mal, als ich Sex mit Gott hatte. Ah, schön. Okay. Und dann bist du aber irgendwann wieder in Beziehungen gegangen.
Und dann habe ich eigentlich ziemlich Ferdinand kennengelernt tatsächlich.
Und wie war das bei euch?
Und ich habe auch immer gesagt, Ferdinand war meine Belohnung für diese innere Reise, die ich angetreten bin.
Ach, wie schön. Kannst du dich an euer erstes Mal miteinander erinnern?
Unser erstes Mal war ganz furchtbar.
Herrlich, schieß los.
Das war einfach ganz, das könnte er, glaube ich, auch noch für sich vielleicht auch noch besser erzählen. Für mich war das, es war ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz nicht gut. Weil, ich glaube, so viel Druck da war. Weil wir uns schon so mochten und was ja gerade so auf männlicher Seite dann häufig passiert, ist erstens Aufregung. Wir wissen, wozu Aufregung führen kann, körperlich. Das ist ja für die andere Seite meistens gar nicht so schlimm. Also wir reden jetzt über Erektionsschwierigkeiten zum Beispiel. Gerade so, wenn eben Gefühle dabei stecken beim ersten Mal. Kenne ich eigentlich kaum anders. Ja. Für mich völlig normal. Ja.
Das ist so verbreitet.
Und dadurch kommt dann aber vielleicht häufiger dann auf der anderen Seite noch ein ganz anderer Performance-Druck.
Mhm.
Und Ferdinand wollte damals auch gefühlt schon alles Mögliche mit mir machen. Hat mir dann irgendwann auch schon einen Finger in den Popo gesteckt und so. Und so beim ersten Mal, das war mir einfach alles viel zu viel.
Bisschen Matsch. Ja, vor allem, wie du ja auch sagtest, die andere Seite. Also mein Gedanke bei sowas ist immer so, hey, du hast Hände, einen Mund, ja. Wir können auch erstmal einfach knutschen und uns anfassen. Es muss ja nicht direkt eine Performance stattfinden. So, ne? Aber das ist ja was, wenn man sich selber Druck macht, das hilft ja dann auch oft Leuten nicht, ne?
Ja, und ich glaube, deswegen, das könnte er aber wahrscheinlich besser sagen, dass da schon auch eine große Reise natürlich für ihn auch mit stattgefunden hat in der Sexualität, die wir gemeinsam haben, in Form von auch ein Mann darf Geräusche machen, auch ein Mann darf richtig genießen, auch ein Mann darf loslassen. Auch so, ja, vor allen Dingen das Genuss und auch Geräusche und nicht nur in der aktiven, leistungserbringenden Rolle zu sein. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Reise, aber die kam auch relativ schnell dann zustande.
Mhm. Okay, das heißt, wie seid ihr das denn angegangen von einem ersten Mal, was man ja bei ganz vielen Beziehungen kennt, dass der Anfang halt, ne, man muss sich ja auch erstmal gemeinsam finden. Wie seid ihr denn dann vorgegangen, um dahin zu kommen, dass ihr sagt, okay, wir entdecken jetzt das gemeinsam?
Nicht mehr. Das ist einfach passiert. Das hat sich dann einfach so eingespielt und ergeben über mehr Zeit, über mehr Verbindung. Über Sex mit Augenkontakt zum Beispiel, was wir ganz, ganz viel haben und wirklich zu fühlen. Und mittlerweile haben wir ja auch, wir hatten vorletztes Jahr ein Podcast-Projekt, das nannte sich die Fuck It List, da wir anfänglich jede Woche, dann später alle 2 Wochen, weil das war einfach auch irgendwann nicht mehr zu stemmen, ein neues Experiment gestartet haben und ganz viele neue Sachen auch ausprobiert haben miteinander, was cool ist, weil sonst häufig das so passiert, ah ja, das könnten wir auch irgendwann mal machen und aus diesem, wir könnten irgendwann auch mal das machen, wird dann wahrscheinlich nie was, weswegen wir da auch drüber gesprochen haben und auch andere angestiftet haben, mit uns mitzugehen und dann sind auch noch andere Projekte draus entstanden, die eben auch die Paare und vor allen Dingen auch Langzeitpaare, weil das ist ja auch ein Riesenthema, wie können wir in einer Langzeitbeziehung die Libido aufrechterhalten aneinander, weil das ist ein Dauerbrenner-Thema, das in Partnerschaften über die Jahre das nämlich verschwindet, ja.
Mhm. Und Experimente ist da ein guter Weg?
Ich halte das genauso wie Viagra oder Vibratoren für eine Krücke,
aha,
also für ein Hilfsmittel. Und genau als solches ist es zu betrachten, als ein Hilfsmittel, das uns reinbringt, wenn es aber nur dabei bleibt. Also solche Paare habe ich auch schon begleitet, die praktisch nur noch Sexualität miteinander haben können, wenn sie auf so einer Sexparty sind und wenn sie dann diese Art von Klamotten anhaben und wenn sie diese Art von Persona sind und wenn praktisch alles andere weg ist. Und zu Hause aber, wenn es um Intimität geht, um den wirklichen Menschen und um das Leben, das sie miteinander haben, halt nichts mehr funktioniert, dann ist die Krücke praktisch das Fundament geworden. Und da, was heißt, da wird es schwierig, aber da wird es interessant, da sollte man dann schon mal hinschauen zumindest.
Ja, und für sich auch die Sexualität in der Nähe und Intimität wiederfinden sozusagen, ne?
Ja, also das ist zumindest etwas, wofür ich sehr stark stehe und das als wahnsinnig wichtig erachte. Und ich finde gerade auch in der sexpositiven Szene Berlins, dass das ganz schön abhanden geht, weil wir sind zwar sehr offen und reden sehr viel drüber und es wird sehr, oder es ist wirklich toll, ne? Du gehst jetzt Sonntag irgendwie brunchen in Friedrichshain und du hörst das Gespräch über die Penislänge und Dicke und die Orgasmen am Nebentisch einfach zu. Völlig normales Gespräch. Love it. Ich finde es ja sehr cool. Aber was so ein bisschen flöten geht, finde ich, ist die Romantik und ist auch die Intimität. Ist auch das Helle daran. Wenn Sexpositivität irgendwie nur in Kellerräumen stattfindet, zu gewissen dunklen Tageszeiten, unter anderen Persona, weil wir irgendwelche Klamotten anhaben, aber halt Beziehung nicht mehr funktioniert. Ne? Ja. Gleichzeitig ist Berlin die schlimmste Stadt zum Daten. Gab es irgendeine Studie jetzt gegeben.
Das ist schon crazy.
Weil jeder so austauschbar ist und keine Intimität mehr stattfindet und jeder eigentlich nur noch verwendet wird, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt hier auch diese Dating-App Field, gerade eigentlich für so offene Beziehungskonzepte und sexpositive Szene. Und dann schreiben die Menschen im Grunde eigentlich schon, worauf sie sexuell stehen, was mir so komplett den Zauber nimmt, weil ich möchte das eigentlich gerne erstens erkunden selber oder auch im Kontakt herausfinden. Vielleicht entspinnen sich ja auch aus dieser Zweierdynamik andere Dinge, weil sonst habe ich das Gefühl, ich bin Dienstleisterin für die Erfüllung der Wünsche des anderen und werde dafür nicht mal bezahlt. Und da
ja, nee, verstehe ich.
Ja, also für mich ist immer so, entweder ich krieg Liebe oder ich krieg Geld, ansonsten weiß ich nicht so richtig.
Ja, verstehe ich. Ich habe jetzt zwei Richtungen, in die ich gerne weiterfragen würde. Such dir mal gerne aus, womit wir anfangen. Und zwar fände ich es total spannend, weil du ja eben auch Paare begleitest und berätst, die genau diese Probleme haben. Magst du vielleicht mal so ein, zwei Hot-Tipps an die Community geben, wenn man eben schon lange in einer Beziehung ist und die Libido gesunken ist? Wie man denn diese Intimität wieder herstellt, was man denn miteinander machen kann. Und das andere Thema wäre, du hast ja von Fucketlist erzählt und ich würde total gerne mal von so ein, zwei Experimenten, die ihr gemacht habt, hören. Vielleicht so Top und Flop, was du da so an Erfahrungen gesammelt hast. Such's dir aus.
Also mit der Libido in den Langzeitpaar, da fällt mir auf der einen Seite erstmal was ganz Kleines, Lustiges ein. Es hat vor vielen, vielen Jahren mal so eine Rede gegeben von einem österreichischen Sexualtherapeuten, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das gibt's auch auf DVD. Und er hat angezeigt, dass Studien gezeigt haben, dass wenn das Ehebett an die Wand gestellt wird, also dass es praktisch nur noch einen Zugang in das Bett hineingibt, dass die Paare wieder mehr Sex haben.
Was?
Weil die dann übereinander drüber steigen müssen. Und das reicht schon, damit wieder mehr Sex stattfindet. Das finde ich. Also manchmal kann es auch sehr einfach sein.
Okay, geil. Okay, also Bett an die Wand stellen.
Also ich glaube tatsächlich, es gibt so zwei verschiedene Ansätze. Auf der einen Seite wirklich in der Aktion zu sein, mehr Möglichkeit dafür zu schaffen, manchmal auch einfach reinzugehen. Ich finde, man, es ist wie, der Appetit kommt auch beim Essen, finde ich, manchmal. Und für viele ist es dann so, ah ja, stimmt, es war ja voll schön. Dann der zweite Weg ist aber auch, also dann ist ja auch die Frage, warte mal, dazwischen nochmal Meta, ist ja auch wichtig, die Frage zu stellen, warum habe ich keinen Bock? Wie ist denn auch der Sex in dieser Beziehung? Ich finde, aus meiner beruflichen und privaten Sicht finde ich, dass wir Frauen uns jetzt wahnsinnig viel mit unserer Sexualität auseinandersetzen in den letzten, Bubble begründet, ne, ja, in unserer privilegierten, tralala, auf jeden Fall. Aber in unserer Bubble beschäftigen wir uns wahnsinnig viel mit unserer Sexualität. Und bei den Männern passiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wenn man so ganz weit runter, also die Frage ist einfach manchmal, is it sex worth wanting actually?
Ah.
Und da auch zu schauen, wurde denn über Sexualität überhaupt mal gesprochen? Was gefällt und was auch nicht gefällt? Und was Mann, Frau braucht oder das Paar für Intimität und echten Genuss vor allen Dingen. Ne? Es geht ja um erotischen Genuss aneinander. Ich finde, mein größter Kink ist eigentlich dieses, den anderen auffressen wollen oder es nicht fassen können, mit diesem Menschen so ineinander verschmolzen zu sein. Weil im Grunde sind es ja Verschmelzungsfantasien, die wir körperlich ausleben an der Stelle. Ne? Das ist eine Einheitserfahrung, wenn man es mal so poetisch sagen möchte. Also da auch die Frage zu stellen, gibt es Kommunikation über Sexualität? Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, weil da auch Verletzung sehr schnell stattfindet. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gerade so für Oralsex auf meiner Webseite, auf unserer Webseite, ich nenne das die fast ultimativen Anleitungen für Kunilingus oder für den Blowjob, wo ich so wirklich Step by Step durchführe den Menschen.
Love it.
Im Ohr. Und das Coole ist, glaube ich, oder nein, das weiß ich, da kriege ich das Feedback auch ganz, ganz viel, dass selbst wenn was dann nicht gefällt, dem der passiv oder die passiv empfängt, ist es ja meine Schuld und nicht die des anderen. Und dann kommt auf einmal eine Kommunikation darüber zustande, was eigentlich gefällt. Ohne, dass der andere das verbockt hat, sondern ich habe die Schuld. Es ist meine Verantwortung.
Das ist ja geil. Man holt dich virtuell ins Schlafzimmer, um dann das Gespräch führen zu können.
Gegebenenfalls. Oder es wird einfach die schönste und tollste Erfahrung. Ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben. Und es ist so auditiv. Also die Idee ist tatsächlich, dass der Mensch das dann so drinne hat und ich leite da so 50 Minuten so durch und jetzt machst du das und jetzt machst du das.
Geil.
Und so,
aha. Okay, das ist cool.
Und das Dritte zum Thema Libido, meiner Erfahrung auch total nach, ist Intimität außerhalb des Bettes zu schaffen.
Ja.
In all meinen Wochenend-Workshops, Retreats und auch meinen Online-Kursen ist das Feedback, also es gibt auch Bereiche, wo wir explizit sexuell miteinander sind, also die Paare untereinander. Und das ist auch gut und sehr inspirierend für die Paare. Aber das Feedback, dass die den krassesten Sex miteinander haben, der ist tatsächlich früher, weil ich mich nämlich immer mit den Paaren auch so Schatten- und Verletzungsthemen aufarbeite. Wertschätzung, Verletzung und all diese krassen Intimitätsthemen. Und danach haben die eigentlich immer den schönsten Sex, wo die auch sagen, so, da ist was ganz anderes passiert, da ist eine ganz andere Öffnung, da ist eine ganz andere Nähe entstanden.
War mega schön.
Weil Libidoverlust, das ist einfach so ein Riesenthema und ich mache mir da echt auch immer wieder viele Gedanken zu, aber einer der Gründe dazu ist halt, dass in Beziehungen auch viel Verletzung stattfindet. Und das irgendwo auch immer so ein bisschen reinzählt und vieles wird dann doch eben nicht besprochen.
Ja.
Und Sexualität ist aber ja Aufmachen, deswegen ist für viele dann auch Sex mit Fremden so viel leichter, weil da gibt es keine Geschichte und wir können alle unsere Projektionen da wunderbar einfach drauf filmen und
natürlich.
Im Grunde das ja so betreiben. Die Fucketlist, das eine Experiment, das du angesprochen hattest, war Ödipus und Elektra-Komplex, Fuck Your Parents, das geht auf so ein psychomagisches Ritual zurück von Chodorowski, der bekannt ist als Regisseur von The Mountain zum Beispiel, Holy Mountain, aber auch der hat aber auch ganz viele andere fabelhafte Sachen gemacht, ich finde das einen virtuosen Mann, sehr inspirierend. Und der geht davon aus, dass wir therapieren können, so lange wie wir wollen. Psychologisch, es wird immer einen Moment geben, da sich nichts verändert, weil das Leben vom Unterbewussten auch so viel gesteuert wird.
Aha.
Größtenteils.
Mhm.
Und dieses wird nicht über die Logik erreicht, sondern über Symbole. Und die Idee von Daddy- und Mommy-Issues, jetzt kommen wir da wieder hin zurück, ist diese, dass es als Kind praktisch eine Art von Fantasie gibt, das andere Geschlecht, das andere Elterngeschlecht irgendwie heiraten zu wollen, ne? Solche Sachen, ne? Das hatte ich jetzt, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, aber dass das so die erste Präsentation des anderen Geschlechts ist.
Ja.
Aber das ist natürlich ein Riesentabu. Riesentabu.
Ja, ja, ja.
Und deswegen wird dieses Bedürfnis als Kind in der kindlichen Erfahrung abgeschnitten, weswegen wir, und dann gibt's natürlich noch, ne, der Vater, der abhaut, die Mutter, die immer nängelt, also es gibt dann noch so Verletzungsthemen natürlich in der Kindheit. Und diese Verletzungen und diese unerfüllten Bedürfnisse versuchen wir dann im Erwachsenenleben zu erfüllen oder zu heilen, weswegen wir uns dann BeziehungspartnerInnen aussuchen, die Wunder, oh Wunder, sehr unseren Eltern gleichen.
Aha.
In der Dynamik oder in der Repräsentation, auch in den Verletzungsmustern, die da stattfinden. Und Rodochowski, jetzt kommen wir wieder zu dem Experiment, schlägt deswegen vor, dass das Bedürfnis der Vereinigung mit den Eltern symbolisch vonstatten geht. Und das sieht so aus, dass du die Unterwäsche von deinen Eltern klaust, dein Partner sie anzieht, du Sex hast und in dem Moment des Orgasmus den Namen deines Elternteiles rufst.
Oh, okay. Okay, also das ist ja jetzt wirklich gesellschaftlich sehr nah an, also das ist ja ein Tabuthema, definitiv,
genau.
Ne? Ist auf jeden Fall tabu. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also das klingt ja wirklich nach einem sehr spannenden Experiment.
Also das war schon eines der krassesten Experimente. Ich hatte da wahnsinnig Bock schon lange davor gehabt, das auch auszuprobieren. Haben wir aber irgendwie dann doch auch wieder nie gemacht. Und ich hatte das davor, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf die leichte Schippe genommen, als Ferdinand dann in der Unterhose meines Vaters, aber der hat es auch nochmal extra fies gemacht. Ferdinand hat nämlich noch eins draufgesetzt und hat ein Foto meines Vaters noch ausgedruckt und sich eine Maske davon aufgesetzt. Und das war dann wirklich, und dann hat er sich auch so hingestellt in dieser Körperhaltung mit der Buchse meines Vaters und dann noch diese Maske. Und das war, und da wurde mir wirklich instant schlecht. Also das hatte ich auch unterschätzt, was für eine körperliche Reaktion da auch dann trotzdem doch auch stattfindet.
Ja.
Die Maske musste dann wieder runter, das war eins zu viel. Aber ja, also vielleicht ist das tatsächlich, also ich habe tatsächlich seit ein paar Jahren ein viel, viel besseres Verhältnis zu meinem Vater. Vielleicht war es wirklich das, kann ich nicht gar nicht so genau sagen. Aber ist so richtig dolle schön geworden, so wie ich das auch immer gerne wollte. Es war auch immer gut, aber so nochmal so richtig gut.
Das heißt, nachdem die Maske dann weg war, war der Sex gut? Und hat sich für dich gut angefühlt? Oder hattest du dann noch eben mit diesem Übelkeitsgefühl?
Es war schon ein bisschen mehr ein Kampf auch zu dem Orgasmus und es hatte immer noch eine Absurdität. Aber ich kann ja auf jeden Fall auch sagen, das ist eine krasse intime Erfahrung mit dem Partner zu machen. Ne? Mhm. Auch dass der Partner das leisten kann. Ferdinand hatte, glaube ich, auch Erektionsprobleme zu Beginn. Das ist natürlich auch eine Rolle, in die er ja auch schlüpft.
Klar, ist ja auch für beide von euch erstmal eine weirde Situation sozusagen, ne?
Voll. Voll.
Ja, krass.
Ja, aber war eine. Und danach musst du mich vor allen Dingen die Unterwäsche wieder zurückschicken an das Elternteil.
Nein. Oh mein Gott. Also ich habe noch nie von diesem Experiment gehört, aber das ist schon hardcore.
Ja, also ja, ich liebe solche Sachen, so theatral poetische, auch enttabuisierende Sachen.
Ja.
Weil das ist einfach ein wichtiger Anteil, glaube ich, meiner Person, aber auch unserer Arbeit und der Liebelei, immer auch dahin zu schauen, wo wir nicht hinschauen, weil da steckt der Saft und da steckt die Veränderung und das Potenzial und auch die Freude und
ja, voll.
Ja, und ansonsten, wir haben sehr viele Sachen gemacht. Du hast mich vorhin gefragt mit dem Sexting, ich glaube, das war unser erstes Sexperiment, sind wir, glaube ich, damit eingestiegen. Bin ich wirklich schlecht drin, ne? Also ab dem Moment, wo irgendwie explizite Genitalien schwarz auf weiß sozusagen digital benannt werden, fange ich an zu kichern wie ein Schulmädchen.
Oh. Das ist aber süß.
Und ich habe da aber auch wieder festgestellt, und ich glaube, das gleiche Thema habe ich halt auch mit Porno. Ich finde, bei Pferdern und ich, wir haben dann festgestellt, dass wir vor allen Dingen so beschrieben haben in den Texten, wie es zu Sex zwischen uns kommt, also wie die Stimmung sich auflädt. Und jede so explizite Beschreibung eher ein kleiner Abtörner ist. Und Porno hat ja so ein bisschen das Gleiche. Ich mag, zum Beispiel, das ist mir nämlich mal aufgefallen, ich mag so Trailer von Pornos.
Ja.
Aber den Porno dann selbst geht's bei mir wieder voll runter. Und das Ding ist, diese Explizität, Explizität, da fehlt irgendeine Silbe. Aber Erotik ist nicht komplett durchsichtig, transparent. Erotik liegt in der Stimmung, Erotik liegt in der Andeutung, Erotik liegt im Versprechen, Erotik liegt in diesem, im Sächsischen sagst du, im Muschebubu.
Im was? Im Muschebubu?
Das Muschebubu. Es ist so, wenn das Licht nur so dämmerig ist. So schummerig.
Ja, okay. Aber verstehe ich total. Also ich merke das zum Beispiel bei mir auch, wenn ich Bücher lese zum Beispiel, ne, in denen eine Liebesgeschichte vorkommt oder so ein bisschen smut. Alles, bevor ein Eindringen stattfindet, ja, ist viel spannender, ja, als dann die explizite Darstellung sozusagen. Da ist es dann praktisch, ja, schon vorbei. Und warte mal, du hast du jemals How I Met Your Mother geguckt?
Nicht vollständig, aber manche Sachen davon.
Okay, weil ich glaube, das ist in unserer Generation war ja genauso die Zeit, in der man es geguckt hat. Und da gab es auch was, das hat bei mir total mitgeschwungen. Irgendein Nebencharakter, die Ted dann datet, sagte ihm, das Beste am Kuss ist der Trommelwirbel davor. So, ne, dieser Moment kurz bevor sich die Lippen berühren. Und ich finde, auch bei Sex, dieses Longing davor ist so was Schönes zum ne, sich da richtig reinsteigern. Und ja, deswegen verstehe ich total, dass ihr beim Sexting natürlich dann auch das viel schöner empfunden habt, als dann zu beschreiben, wer wo wie eindringt und sich wo wie festhält, ne, und so weiter und so fort.
Ja, irgendwie geht da so eine Entzauberung, ich weiß es nicht. Bei mir geht auf jeden Fall was irgendwie so zu. Mhm. Gerne im Machen, aber und,
ja, voll.
Ich finde auch bei Pornos, also anders, wenn ich, es gibt ja auch dieses Lustery, was echte Paare praktisch zeigt. Das finde ich schöner. Also ich habe mir jetzt neulich erstmal wieder Erika Lust oder sowas angeschaut. Und ich fühle es nicht. Ich fühle da keine Verbindung. Ich fühle ganz viel sexuellen Smalltalk sozusagen. Es ist so wie, wenn du auf einer Party Leuten beim Smalltalk zuguckst, aber beim Sex. Also jedes so komische Kichern aus einer, ich empfinde das aus so einer,
Nee, verstehe ich. Also tut einfach nichts für dich. Ne?
Ja. Mhm.
Hast du vielleicht noch ein Experimentbeispiel, was du vielleicht auch Leuten empfehlen würdest? Habt ihr irgendwas erlebt, wo du sagst, boah, das hat schon was gemacht mit uns oder mir?
Oh, da haben viele was gemacht. Warte mal, ich wusste das jetzt aber selber, das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wo wir am Anfang so ein bisschen waren, weil ich das Buch auch ganz bescheuert fand, war Slow Sex. Mhm. Weil das einfach auch in einer Brachialität von diesem Buch gefordert ist, fand ich sehr dogmatisch. Aber das war schon trotzdem eine sehr abgefahrene Erfahrung. Es war eine der sehr wenigen Male, da ich dann doch auch einen Cervix-Orgasmus hatte. Und das ist schon da gehört auch eine ordentliche Portion Intimität dazu, dass auch das diese Langsamkeit miteinander tragen zu können.
Ja.
Und was sehe ich gerade noch, was auf jeden Fall auch was Paare auch so zu Hause ausprobieren können, was ich auch wirklich eine schöne Erfahrung finde, ist Omming.
Oh, das kenne ich gar nicht.
Orgasmic Meditation. Mhm. Da ein Vulva-Mensch die Klitoris-Perle nur so 5 Millimeter immer so streichelt sozusagen. Eine Viertelstunde, also es ist eine ganz klare Anleitung.
Ja.
Wie das gebaut wird, wer wo sitzt, was wie angefasst wird und dann wie das gemacht wird, 15 Minuten und was danach passiert. Machen wir zum Beispiel im Retreat auch. Und das ist auf jeden Fall, was man auch mal ausprobieren kann.
Das ist ja spannend. Ja, okay. Das findet man bestimmt auch online, ne? Also
ja, genau, da gibt's auch extra Einzelsachen online. Ich überlege auch gerade, ob ich das nochmal so als Einzelworkshop online mit aufnehme. Das habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen auch schon gedacht gehabt. Mhm. Und was haben wir hier noch? Naja, und ansonsten, wer natürlich noch gar keine Erfahrungen so hat im Bereich Kink oder Dominanz und Submission spielen, da ist das ja auch ganz interessant, da mal reinzuschauen.
Ja, voll. Was sind da so deine Erfahrungen mit?
Gemischte. Ich war jetzt neulich tatsächlich auch, was heißt gemischt? Ich finde das prinzipiell eine super Sache. Aber mein Aber ist gerade Dominanz ist eine Kunst.
Ja.
Und die beherrschen aus meiner Erfahrung nicht sehr viele, aber viele glauben es tatsächlich. Und da ist ein Problem. dass da eine große Überschätzung der eigenen Fähigkeiten stattfindet und auch eine Verkennung der eigenen Intentionen. Und das ist das, was ich problematisch finde, viel auch, oder da auch so sehe. Es gibt aber sehr fitte Leute, die da wirklich einfach auch dran Spaß haben und die diese Dynamik nicht ins Private hineinschleppen. Aber ja, ich war jetzt tatsächlich vor anderthalb, zwei Monaten das erste Mal bei einem Sexarbeiter. Das ist auch was ich schon ganz lange machen wollte, für Sex zu bezahlen. Es hat gar keinen Sex gegeben, also keinen penetrativen. Ist eigentlich gar nicht. Ich bin nicht mal geküsst worden. Also
spannend.
Ich halt eigentlich. Und zwar war ich bei einem Dominus und habe mich dominieren lassen, mal so in so einem Fetischstudio auch. Ja, wer sich diese Erfahrung in Gänze anhören möchte, da habe ich nämlich nochmal so eine außerordentliche Fucketlist-Folge zu aufgenommen.
Oh, die verlinke ich auf jeden Fall. Unbedingt. Spannend.
Und also es war eine ganz wunderbare Erfahrung. Sie war sehr interessant. Und wir wissen, wenn schon etwas interessant ist, dann war es aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig befriedigend oder wunscherfüllend. Aber ja, war eine wirklich gute Erfahrung. Also war eine coole Erfahrung vor allen Dingen.
Ja. Mega cool. Also da hast du wirklich schon einiges erlebt und ich bin gespannt, mich jetzt nochmal ein bisschen weiter bei Liebelei durchzuklicken. Du überlegst gerade? Oder?
Ja, ich habe einfach nur gerade nochmal, weil das ist ja auch so aus diesem Anfangs-Quickie, also dieses Never Change a Running Horse oder a Winning System oder sowas. Ich glaube schon, dass diese Experimentierfreude und Neugierde, das ist zum Beispiel was Ferdinand und mich sowohl im Bett als aber auch außerhalb des Bettes sehr verbindet und auch von Anfang an verbunden hat, nie sich so festzusetzen in gewohnten Mustern. Vor allen Dingen mit dieser ich nenne es eigentlich Ausrede, aber es ist so, wir haben das so gelernt. Nein, das mache ich nicht, das passt nicht zu mir. So bin ich nicht. Und ich habe ja auch, also genau, ich habe ja auch eine sehr, sehr spirituelle Phase hinter mir, noch so mit mir und so. Auch aus der Sozialpsychologie hat man da ähnliche Themen, dass diese Identifikation mit gewissen Sachen eigentlich echt ein Grundübel ist, auch so im Schmerzkörper des eigenen menschlichen Seins, und über Politik müssen wir da gar nicht sprechen. Und raus aus dieser Identifikation zu gehen, sondern neugierig zu sein, in diese Rollenvielfalt auch von sich selbst und sich selbst zu überraschen und auch den anderen zu überraschen. Es gibt auch so dieses, wenn andere Menschen, ich habe mir vor ein paar Jahren die Fingernägel machen lassen im Studio und da haben mir Followerinnen geschrieben, das hätte ich nie von dir gedacht, Katharina. Das hätte ich ja nie von dir gedacht. Du bist doch so natürlich. Und dann denke ich mir, ja, Gott sei Dank, Dankeschön, das hättest du nie von mir gedacht. Schön. Stell dir mal vor, du weißt alles schon von mir im Vornherein, auch in deiner Partnerschaft, und da kannst du keine Überraschung mehr haben. Wie furchtbar. Und dann wundern wir uns, warum Lug und Trug und Unzufriedenheit und all das stattfindet. Also raus aus dem Identifikationssessel. Und in meinen Workshops sage ich auch immer, ihr dürft alles scheiße finden. Danach.
So. Das finde ich gut.
Aber einmal ausprobieren. Auch rausprobieren, ob der Pudding schmeckt oder nicht.
Boah, das finde ich so eine schöne Lebensphilosophie auch. Nicht nur für Sex, sondern fürs gesamte Leben, ne?
Ja. Neugierig bleiben, echt, und erfahrungsoffen sein. Natürlich nicht für alles, zum Beispiel Skifahren interessiert mich null die Bohne, irgendwie zieht es mich da echt gar nicht hin. Wintersport, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht verstehen. Wenn mich jemand mal einlädt, probiere ich es auch aus, aber so.
Ja.
Aber ja, und gleichzeitig aber auch schon bei den Oldies und Goldies auch bleiben. Und am Ende auch liebe ich auch diesen Blümchensex und gar nichts anderes mit Fernand, sondern nur wir zwei. Einfach. The bare minimum, which could be the most excessive. Ja.
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 Wunderschön. Das klingt eigentlich schon nach perfekten Abschlussworten und nochmal Tipps für unsere HörerInnen. Möchtest du trotzdem noch ein Last Word auf dieser Bühne?
Mut zur Romantik und Mut zu Kitsch. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Also ich hatte gestern nämlich auch schon ein Interview und sag, ich habe manchmal so dieses Kitsch can save the world. Das steht auch in meinem Dating-Profil. Weil ich empfinde, dass wir angesichts, ich weiß es nicht, unseres Älterwerdens, der politischen Lage, der Dating-Erfahrungen, all dem ganzen Kram, sehr zynisch werden. So eine zynische Abgeklärtheit entsteht. Und gar keine Schönheit und Kitsch mehr wirklich auch zulassen und Romantik. Und dann kommt ganz schnell irgendwie so eine Abwertung. Das ist ja cringe und so. Nein, Mut zum Kitsch, Mut zur Romantik, weil eigentlich ist das wunderschön und wir lieben es. Und es macht schöne Gefühle Und das ist eigentlich ein Versprechen. Und ja, Mut, sich nackig zu machen und auch was zu wagen. Und es darf schön sein. Es muss nicht so abgeklärt sein.
Vielen, vielen Dank, dass du bei Hinter den Laken warst.
Danke. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, Spaß gemacht.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.